Wieso werden Menschen so, wie sie sind? Was sind die Bedingungen dazu?
Alles, was wir erfahren haben, steckt in uns, ob wir es wissen wollen oder nicht wissen wollen. Wir können es nicht verleugnen, es ist so.
50 Minuten, Folge 5, Bindung. Es mag wie ein Klischee klingen, aber die frühen Kindheitserfahrungen sind besonders prägend für uns Menschen. Unser Gast ist die Professorin Christiane Ludwig-Körne. Sie ist Psychoanalytikerin und blickt auf ein langes Forscherinnenleben zurück. Intensiv hat sie sich den frühen Lebensjahren angenommen. Ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit ist die von ihr entwickelte Eltern-Säuglings-Kleinkind-Therapie. Diese Form der Psychotherapie behandelt nicht nur eine einzelne Person, sondern die sogenannte Dyade, also die Zweierbeziehung zwischen Mutter oder Vater und Kind. An der IPU leitet Christiane Ludwig-Körne seit 2018 eines der größten Psychotherapie-Forschungsprojekte deutschlandweit. Es trägt den Namen Skippy und dient der Erforschung und Überprüfung der Eltern-Kleinkind-Therapie. Im Gespräch erklärt uns die Psychoanalytikerin, was in der frühen Kindheit so prägend ist, was schieflaufen kann und welche Verantwortung Eltern in dieser Lebensphase tragen.
Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema, was nicht so leicht war, in einen Begriff zu fassen. Also wir sprechen über die Kindheit und über Bindung und auch über Aspekte, die in der Psychologie unter dem Begriff Entwicklungspsychologie zusammengefasst werden. Fangen wir mal direkt mit der Eingangsfrage an. Was ist denn Bindung?
Bindung ist ein Beziehungsaufbau zwischen einem Kind in der Regel und den Bezugspersonen, der sehr früh anfängt. Und zwar schon, man überlegt sich, inwieweit fängt das sogar intrauterin schon an, dass da ein Beziehungsgeflecht ist. Und es war ja John Bowlby gewesen, der diesen Begriff der Bindung, der Bindungstheorie in die Psychoanalyse und auch in die gesamte Entwicklungspsychologie hineingebracht hat. Und er meinte damals eben, es sind auch die Bedingungen, unter denen ein Kind so aufwächst, die innere Welt des Kindes natürlich dann prägen, die überhaupt mitverantwortlich sind, dass so etwas, wie wir heute sagen, eine Mentalisierungsfunktion, ein inneres Vorstellen können, sich entwickeln kann. Und er hatte dann gesagt, weil er Erfahrung gemacht hatte mit jugendlichen Straftätern, das war sein erster Ansatz, er ist ja Analytiker, und dann hatte er sich Gedanken gemacht, wieso sind die alle so geworden, wie sie sind? Was sind die Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen sind? Was hat denen gefehlt? Und hat er natürlich schon festgestellt, dass es auch eben soziale und sozioemotionale Bedingungen sind, unter denen diese Kinder nicht genügend das bekommen haben, was sie brauchen. Und hat daraus dann die Bindungstheorie entwickelt und gesagt, es gibt so etwas wie was Angeborenes wohl, das wird nicht nur Menschen, sondern auch den Säugetieren zu eigen ist. Sie brauchen, damit sie aufwachsen können, Bezugspersonen, die für sie sorgen können, die da sind, die eine sichere Basis, ein Zuhause ihnen geben im Sinne des Emotionalen, des Gehaltenseins, des Holdings, wie es in der Analyse heißt.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass er auf die Bindung gestoßen ist, bei der Suche danach, wo das herkommt, dass man bestimmte, ich sage mal, abweichende Verhaltensweisen zeigt. Ja? Also so ein bisschen, es gibt das ja so als Klischee, ja, er hatte eine schwere Kindheit. So, ja? Also da hat er sozusagen wissenschaftlich sich mit beschäftigt, was bedeutet das überhaupt? Ja? Was können schwierige Umgebungsfaktoren sein? Ja? Verstehe ich das so richtig?
Naja, er ist ja als Analytiker, hatte er ja mit Erwachsenen vorrangig am Anfang zu tun gehabt und auch mit Kindern. Und wollte eben verstehen, wieso kommt es zu den psychischen Störungen? Was sind die Ursachen? Was sind die Hintergründe? Und das war sozusagen, das ist ja das analytische Denken gewesen, was ja auch andere Richtungen selbstverständlich versuchen zu erfassen. Wieso werden Menschen so, wie sie sind? Was sind die Bedingungen dazu? Und dazu gehören natürlich dann eben auch die Lebensbedingungen. Und er hat seinen Fokus nicht nur auf die innere Welt gerichtet, sozusagen so, gibt es was Angeborenes wie Neid oder gibt es angeborene Fantasien, wie eine der Analytikerinnen Melanie Klein damals sehr behauptet hat. Und er sagte, kann es auch sein, dass auch reale Bedingungen, nämlich wirklich ein Nicht-Zuhause haben im Sinne dessen, was ein Kind braucht, dass es mit, selbstverständlich mit, bewirkt. Das heißt, er hat sozusagen den Fokus gesetzt von innen und außen. Und er war einer der analytischen Kollegen, die damals eben offen waren, auch für andere Richtungen. Das heißt, er hat sich mit auseinandergesetzt mit Darwin, nicht, der ja auch die Frage gestellt hat, wieso hat die Evolution die Menschen so hervorgebracht und Tiere so hervorgebracht, was sind die Bedingungen? Oder mit Tinberg und Lorenz, der Ethologie. Und er war einfach offen und hat sich dann natürlich da mit diesem Wissen, die Harlow-Experimente mit den Affen gestellt, nicht? Das heißt, dass er, die Harlows haben untersucht, wie weit Affen, die in Käfigen gehalten wurden, wenn sie sozusagen so zwei Drahtgestelle waren, die eine Mutter war, hatte dann Drahtgestelle nur mit der Flasche angebunden und die andere hatte so etwas wie ein Frotti, was ein bisschen was Warmes. Und geguckt, wie, wohin gehen die kleinen Affenjungen? Wollen die erstmal Hunger haben, das Libidinöse, das überleben müssen? Oder wollen sie etwas Warmes? Und die hatten versucht, das waren rührende, kann man immer noch sich anschauen im Internet, wie diese Affenkinder versuchten, von der warmen Mutter, der Fotemutter, warmen Anführungsstrichen, hin zu dem Nahrung zu kommen. Das heißt, die brauchten natürlich beides. Ja? Und das waren so Anstöße, wo man sich Gedanken machte, was brauchen eigentlich wir Menschen am Anfang? Und das hat natürlich halt auch Freud sich da schon Gedanken gemacht, aber anders. Er ist mal von den Erwachsenen ausgegangen und hat dann Rückschlüsse gezogen und hat natürlich auch schon diese Themen im Auge gehabt, die orale Phase, das haben wollen, das nicht. Aber es war weniger im, damals so im Fokus, das, was heute man weiß war heute viel, viel mehr. Man kann heute beobachten, was brauchen Kinder.
Ja, ja.
Und das war damals, fing es an, ja, hatte auch die Charlotte Bühler ja auch schon gemacht, aus der lerntheoretischen Sicht, würde man heute sagen, nicht analytischen Sicht, zu gucken, wie sind Neugeborene, wie wachsen die auf, und Strichlisten gemacht, das, was man sozusagen so Skalen mit, und das so genau zu beobachten, hat aber weniger das Erleben hineingenommen, nicht? Und die beiden waren ja beide dann in Wien und haben so ihre unterschiedlichen Richtungen dann da entwickelt.
Also wenn man so will, hat Freud quasi erstmal bei den Erwachsenen angesetzt und dann hat Bowlby sozusagen die Kinder ergänzt oder die Säuglingsperspektive so ein bisschen hinterher gebracht, oder?
Jein, es war ja auch Anna Freud, das war ja alles in London gewesen. Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud, die als Lehrerin ja dann in London, Hampstead, dann eben diese sogenannten Kriegskinderheim, die War Nurseries aufgebaut hat, wo sie eben Kindern eine Unterkunft gegeben haben, die sonst in den U-Bahn-Schächten untergebracht wären, oder dann die Kinder auf dem Land, die aus dem KZ gerettet werden konnten, denen sie ein Zuhause gab. Und aus diesem, wie sie sich dann die Erfahrungen, die sie da gemacht hat, und hat sie auch schon in Wien damit angefangen, mit der Jackson Babykrippe, also da hat sie auch schon was Erfahrung gesammelt. Und die wollte dann sehen, wie geht die Entwicklung progressiv. Das heißt, die war schon, Anna Freud war auch schon in die Richtung unterwegs und wollte das beforschen auch. Hat es systematisch aufgeschrieben. Und da aus diesem Team, das sie da um sich gebildet hat, es waren sehr viele, die emigrieren mussten, junge Frauen aus Österreich und aus Deutschland, die jung waren, gerade weggekommen ist aus Jüdinnen und die sie um sich scharte. Und aus diesem Team hat sie dann sozusagen so etwas geschaffen wie, wie ist es wichtig, was brauchen Kinder? Und da war durchaus, dass sie dann gesagt hat, sie müssen, die Mütter müssen jederzeit, wenn die arbeiten können, nachts dürfen die kommen, selbstverständlich, die müssen bei den Kindern sein dürfen. Das war schon bei Anna Freud. Und sie hatte dann dieses junge Paar Robertson, James und Joyce Robertson. Und ich weiß es von der Joyce Robertson, die ich noch interviewt habe. Die ist inzwischen ja auch leider verstorben. Und James Robertson ist Analytiker geworden, ist Sozialarbeiter, Analytiker geworden. Es war ein junges Paar, Quaker, 19, 20, 22 Jahre alt, ganz jung, die verheiratet da wohnten. Und die brachten die Sicht sehr rein an Anna Freud immer wieder. Es war, sagte, die Joyce hat mir mal erzählt, ist doch selbstverständlich, die wuchs in so einem Arbeitermilieu auf. Kinder müssen bei den Eltern sein, die dürfen nicht getrennt werden. Nicht? Und da entwickelte sich so etwas schon. Und die gingen wieder darum, die James, der James arbeitet nachher bei Robertson mit, bei Bowlby mit, nicht? Robertson sie auch. Da gab es immer einen Austausch. Das heißt, von wem hat wer was?
Das weiß ich gar
nicht. Ja, genau, das war schon eine Verbindung von verschiedenen Personen. Der Gedanke, der mir jetzt gerade noch kam, kann man nicht auch sagen, dass das ein Stück weit eine Zeitgeistsache war? Weil wenn ich mir überlege, wann Freud gelebt hat, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, das war ja eine Zeit, wo beispielsweise auch Ideen der sogenannten schwarzen Pädagogik verbreitet waren und wo darauf zu gucken, was Kinder brauchen, welche Bedürfnisse sie haben, ja eigentlich ja gar nicht gedacht wurde sozusagen, ja, um es mal ein bisschen pauschal auszudrücken. Das spielte ja eigentlich keine große Rolle zu der Zeit. Und unter den Nazis wurde dann ja auch nochmal das sehr extrem fortgeführt unter dieser Johanna Hara, hieß sie, glaube ich, die ein Pädagogikbuch zur Erziehung von Kindern damals geschrieben hat, wo es beispielsweise dann auch hieß, man soll die Kinder schreien lassen, beispielsweise die jungen, ein paar Wochen alten Säuglinge. Also wo eigentlich fast schon eine Ignoranz herrschte, ja, dieser Sache gegenüber, wo vielleicht auch das ein Stück weit überwunden sein musste, um diese wirklich notwendige, wichtige Arbeit überhaupt erst machen zu können, die dann Anna Freud, John Bowlby und so weiter gemacht haben.
Ja, natürlich ist jede Theorie, alles, was wir denken, immer eingebunden in den Zeitgeist. Da sind wir beeinflusst und natürlich war das zu Freud-Zeiten anders gewesen. Deswegen ist seine Theorie, wie er sie entwickelt hat, in vielen stimmig, immer noch in vielen heute doch verändert. Ja? Sodass er, der ja in der Familie, der hatte seine 6 Kinder aufwachsen gesehen. Aber heute weiß man auch, außer Anna ist mit Flasche ernährt worden, die anderen hatten Ammen. Das heißt, es war schon eine ganz andere Situation gewesen damals. Und sozusagen zu überlegen, was ist die frühe Beziehung zwischen Mutter und Kind, das ist erst neuerdings in der Entwicklungspsychologie. Also ich weiß noch, wie ich studiert, das war 65, in der Entwicklungspsychologie-Vorlesung habe ich zu hören bekommen von einem Herrn Müller, längst verstorbener Entwicklungspsychologe, der sagte, in den ersten Wochen sind die Hirnleitungen, die Schmerzleitungen im Hirn noch nicht verknüpft, also kann man Kinder dann ohne Betäubung operieren. Es wurden dann auch
das klingt brutal.
Das war es auch. Und ich weiß so, dass ich da innerlich dachte, nein, das glaube ich nie. Ja? So dass man auch vorsichtig immer sein muss, was ist von der Forschungsseite, was ist da, was ist nicht da, was stimmt, was stimmt nicht. Und nicht allem hinterherlaufen darf, sondern ein gesundes Spüren dürfen müssen auch da ist. Sodass es sozusagen auch natürlich in Deutschland selbstverständlich lange gedauert hat, bis auch die Ergebnisse von den Robertsons dann hier, die haben mir dann sich Gedanken gemacht, wie ist es mit Kindern, mit Trennung, was erleben Kinder, wenn die Mütter dann weg sind in dieser frühen Zeit oder die Bezugspersonen weg sind. Das war noch nicht selbstverständliches Wissen. Und wenn ich so an ein Tagebuch von der Tochter von Freud, das ich in den Händen haben konnte, lesen durfte, wie sie dokumentiert, wie der Ernst Freud dann, was der als kleines Kind gemacht hat und dachte, das ist die Tochter von Freud, wo ist denn da das in Beziehung sein? Was sieht sie denn, auf was achtet sie? Dann war das mehr so dieses Funktionale, nenne ich das mal. Nicht, dass das Kind macht, kann das, das kann das, das kann das. Und so war unsere Erziehung, ist bis heute in manchen Kindergärten noch das Funktionale, nicht in Beziehung sein. Und das ist ja auch heute, wo meine Kritik hingeht. Wenn wir Kinder so früh in Krippen geben, dann müssen diese Kinder auch ein Gegenüber haben, eine Beziehung aufbauen können und nicht ein Verwahranstalt sein.
Genau.
Und das darf man nicht als Bildungsanstalt neuen Begriff nur dafür verwenden.
Ja, ja.
Ja? Das Wissen, denke, das hat einen Zeitgeist natürlich. Inwieweit es bei uns hier auch mit dem vielen Traumatisierungen durch den Weltkrieg zusammenhängt. Es kann sein, dass sie da aufgewacht sind mehr. Ich hoffe nicht, aber damit heißt es nicht, wir müssen immer Kriege haben, damit wir aufwachen. Um Himmels Willen.
Also ich habe mich das auch schon öfter mal gefragt. Es gibt ja auch die Phänomene, transgenerationale Phänomene, also dass Traumata weitergegeben werden von Eltern an Kinder. Aber Sie haben gerade schon erwähnt, was teilweise bis heute noch gemacht wird, eine gewisse funktionale Herangehensweise. Vielleicht können Sie mal noch mal kurz ein bisschen darauf eingehen, wie kann man denn Bindung ein bisschen fördern sozusagen und was kann auch schiefgehen? Also was ist denn das Gibt es sowas wie eine schlechte Bindung oder gibt es, was kann da so schieflaufen, was kann in die Hecke gehen?
Ja, also es gibt die Annahme, und die ist eigentlich geteilt unter den Säuglingsforschern, dass sozusagen das Kind eine, wie eine Intentionalität hat, auf etwas gerichtet ist. Er sagt, wir werfen heute, früher hatte das schon, haben schon Schulz-Henke davon gesprochen, also Analytiker, die hier bekannt waren, auf etwas gerichtet, man ist wie, hat einen, wie eine Vorerwartung auf ein Gegenüber. Und diese Vorerwartung muss jetzt auch erfüllt werden. Und das beginnt vermutlich schon ganz früh intrauterin. Das ist etwas, was auch mich erschrocken hat. Weil Anlage Umwelt oder Nature versus Nurture heute, sagt man die beiden Begriffe, dass sich das bedingt. Aber, weil Sie von der transgenerationalen Transmission sprechen, das hieß, eine Mutter, die gestresst ist, die sich während der Schwangerschaft schwer beruhigen kann, dann ist die leider die Plazenta, wie man lange glaubte, das ist ein Puffer, das Kind kriegt nichts ab, sie ist abgeschottet. Weiß man heute über die endokrinologischen feinsten Verflechtungen, kriegt sehr wohl das, der Fötus das ab und ist stressanfälliger. Und dann sagen die Neurobiologen, das ist dann etwas, was sozusagen womöglich immer bleibt. Die sind immer irritierbar. Das ist sozusagen wie eine Ausstattung, die nicht gut ist. Und dann ist, wenn das Kind sozusagen jetzt aber dann so viel Stressoren bekommen hat, ist es jemand, der kommt auf die Welt und schreit vielleicht leichter, schneller, ist schwerer zu beruhigen und hat eine Mutter oder Bezugsperson, die nicht in der Ruhe das Kind beruhigen kann. Also haben sie einen sogenannten Teufelskreis. Die Bindung, das Kindbild, das Gegenüber haben. Es braucht jemand, der beruhigt. Das muss ein Kind lernen, beruhigt zu werden. Das ist ein Sinn, dass jemand
vermittelt bekommen ist. Auch erstmal.
Vermittelt, holen, gehalten werden. Die Mutter oder der Vater muss es aushalten, wenn es schreit und sich nicht anstecken lassen und nicht in Erregung kommen. Und wenn das jetzt aber auf im Leibgedächtnis, dieser Embodiment spricht man heute dazu, davon Leib ist viel schöner für mich, der Begriff, der alte deutsche Begriff, wo Körper und Seele zusammengehen. Gut, also im Leib verankert ist, heißt das, und gerade die frühe Zeit, die wird wiederbelebt. Das heißt, ohne Denken, es ist einfach wieder da. Die Schrecken davon früher sind wieder da. Das, was nicht in alles, was wir erfahren haben, steckt in uns, ob wir es wissen wollen oder nicht wissen wollen. Wir können es nicht verleugnen, es ist so. Also werden diese Eltern, die jungen Eltern, dann ganz gesehen in großer Irritation, wissen gar nicht, was mit ihnen geschieht, warum sie so sind, wie sie sind auf einmal, waren immer klug und sachlich und kriegen das alles hin und kriegen das nicht mehr hin.
Also Sie sprechen jetzt davon, wenn Menschen selbst Eltern werden und in ihrer Kindheit etwas erlebt haben, wo sie sozusagen nicht genügend gehalten wurden, nicht genügend vielleicht auch geliebt wurden. Und dann kriegen sie selbst Kinder und merken, dass sie etwas gar nicht auf die Reihe bekommen, weil sie selber an der Stelle Defizite haben sozusagen, weil sie selber etwas nicht gelernt haben.
Das ist ja die frühe Zeit, wo sie nicht denkend das erfassen konnten.
Genau.
Das heißt, sie werden davon überschwemmt. Aber, und Sie fragten ja nach Bindung, wie entsteht das? Das heißt, dieses Beziehungsgeflecht, das Miteinander, das bringt eine Bindung hervor. Das ist, die beiden sind miteinander gebunden.
Wenn das gelingt, genug zu halten.
Es entsteht immer etwas. Es kann gut gehen, wenn Sie gute Eltern hatten, wenn Sie gute Bedingungen haben oder irgendjemand, müssen die Eltern sein, eine Bezugsperson, die Ihnen das ermöglicht hat. Dann gehören Sie vielleicht zu den Glückskindern, nenne ich die immer, oder Glücksmenschen, Hans im Glück. Egal was ist, der macht das Beste daraus. Das heißt, eine sichere Bindung. Oder wie der Erikson das früher genannte, Erik Erikson, ein Urvertrauen. Das Begriff gab es ja schon. Das ist dasselbe. Das heißt, das sind Menschen, die können sich beruhigen, die können sagen, oh, der meint das ja jetzt gar nicht so, der ist so genervt, deswegen guckt er mich so kritisch an, aber ach, ich verstehe schon, ja, das ist morgen, guckt er wieder nett zu mir. Das heißt, die haben ein Vertrauen in die Welt, sind offen, die sind nicht so belastet, die sind lernfähig, die können sich leichter in andere Menschen hineinversetzen, die lernen gut und die haben wirklich eine bessere Ausgangsbasis.
Das nennt man ja auch Bindungsstil, ne?
Also das ist die sichere Bindung, ein Bindungsstil,
genau.
Richtig. Ja. Und dann hatte eben Bowlby mit der Mary Ainsworth, mit der er das zusammen ja entwickelt hatte, dann eben noch unsichere Bindungstypen. Also es gibt sozusagen dann noch die sichere Bindung, unsichere Bindung. Und die unsichere Bindung wird nochmal unterteilt in unsicher vermeidend und ambivalent.
Und dann hat man später noch einen Strang, weil man vieles entdeckt, das passt wieder da, noch da hinein. Die Desorganisierten oder Desorientierten. Mhm. Dass eigentlich gar kein richtiger Bindungsstil richtig ist. Kein Stil, sondern ein Cluster desorganisiert. Die sind am schlechtesten dran, kann man schon mal sagen. Mhm. Das sind diejenigen, die noch nicht mal die so erschrecken, wenn jemand näher kommt, die keine Linie haben entwickeln können. Mhm. Die voller Angst sind, wo man glaubt, das sind Traumatisierungen bei den Eltern und sie sind selbst traumatisiert und keine Klarheit sich entwickeln konnte. Das geht denn so unsicher. Vermeidenden, die sind, haben es geschafft, sich in eine sachliche Welt zu retten. Das sind die, die basteln und die sitzen damit als Kind und machen dann ihr Lego oder irgendetwas. Sie können sich an der Sachwelt festhalten. Die ist ja dann, mit denen können sie was aufbauen. Sie gehen nicht in das Emotionale hinein. Sie müssen das Emotionale, weil es gar nicht an sie herangetragen ist. Da ist keine Mutter, die sagt, oh Mensch, das hat mir eben wehgetan, das ist aber ganz blöd. Oder jetzt bist du ärgerlich und jetzt bist du aber wütend. Ne? Jetzt schreist du aber rum, oh, das kriegen wir schon hin. Also wenn das nicht sozusagen verbalisiert gespiegelt würde, diese Affektspiegelung, wenn das nicht war, wenn es Eltern waren, die sachlich, funktional in die Welt den Kindern, an die Kinder herangebracht haben.
Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Ein Indianer kennt keinen Schmerz, stelle ich ihn so an, solche Sachen, nicht? Das heißt, die bleiben mit ihrem Kummer alleine, entwickeln das auch gar nicht so sehr, das Emotionale spüren können. Das sind die Leute, die, aber immerhin, es ist eine Klarheit da.
Ja.
Es ist die Klarheit des Denkens, es ist Klarheit, mechanisch mit Sachen umzugehen, Funktionales, Geordnetes. Mhm. Und das sind natürlich Kulturen dann auch unterschiedlich. Manche fördern das ja. Mhm. Ich denke immer, das Preußische hat so ein bisschen was in die Richtung gehabt, dass es sehr gefördert wurde. Jetzt kommen die unsicher Ambivalenten, die sind hinher. Mal kommt's, mal haben die das emotional und dann ist die Bezugsperson ganz woanders. Dann ist es wieder nicht. Sodass die Ungeordnetheit, die bleibt mit ihrer Erregung hängen, könnte man sagen. Und das kann man eben feststellen dann an der Art, wenn Trennungen mit Kindern, nicht? Dann gibt es den fremden Situationstest, den die Ainsworth aufgebaut hat, wo Kinder dann ab einem gewissen Alter, wenn sie sich fortbewegen können, dann eben von der Mutter getrennt werden und wie reagieren die? Ja, die unsicher Ambivalenten, die sind am Anfang quäken ein bisschen rum, sind unruhig, ja, sind auch nicht zufrieden mit, aber kriegen das irgendwie noch hin. Und wenn die Mutter zurückkommt in den Raum, dann kommt, ist die erste Reaktion die Ärgerreaktion. Die sind sehr mit Ärger beschäftigt. Die unsicher Vermeidenden bleiben bei ihrem, die Mutter geht raus, mit rein, wird gar nicht gesehen, die bleiben bei ihrem Spielzeug. Die sichergebundenen protestieren und schreien, meckern,
die gehen zur Tür,
die finden das nicht gut. Und wenn die Mama kommt oder Papa kommt, dann freuen sie sich, sind sofort wieder zu beruhigen und dann können sie sich wieder dem Spiel zuwenden. So hat man über diese Trennungssituationen eben diese Bindungstypen herausgefunden. Die Desorientierten sind dann womöglich versteckt und sich halten die Hände. Wenn der Bezugsperson kommt vor das Gesicht,
mit Angst.
Gehen weg, haben
Angst. Ja, ja. Ne? Also vielleicht fassen wir das nochmal kurz zusammen, damit man da jetzt nicht den Überblick verliert. Es gibt also einen bestimmten Umgang, den Eltern mit ihren Kindern haben, auf emotionaler Ebene vor allem. Und je nachdem, wie sie mit den Kindern umgehen, entsteht eine andere Art von Bindungsstil. Also beispielsweise ein sicherer Bindungsstil, der entsteht, wenn Kinder emotional aufgefangen werden, sage ich mal. Mhm. Und auch gespiegelt werden. Mhm. Unsicher vermeidend ist eher so eine sachliche Ebene. Ja. Unsicher ambivalent gibt es dann auch noch. Das geht zwischen beidem hin und her. Ja. Und dann gibt es noch den Desorganisierten oder Desorientierten.
Ja.
Das heißt, je nachdem, wie die Eltern auch in der Lage sind, ihren Kindern zu begegnen, anhand dessen, was sie selbst möglicherweise erlebt haben oder wo sie selbst Probleme haben, entsteht dann eben eine sichere oder eine unsichere Bindung. Ja. Vielleicht können Sie mal zu der etwas profanen Frage sagen, was Sie davon halten oder was man machen kann. Wie liebt man denn seine Kinder richtig oder angemessen?
Das ist eine schöne Frage. Ja, wie liebt man sie angemessen? Ich glaube, dass man sozusagen erstmal so sie als ein eigenes Wesen
erkennen kann, dass sozusagen als ein Gegenüber und nicht ausschließlich als eine Erweiterung von mir. Wobei natürlich in so einem Säugling, da sieht man etwas hinein und möchte auch etwas von der Familie sehen im Positiven. Das ist ja auch in Ordnung, das soll ja auch positiv besetzt werden. Aber man darf nicht in ihm, wie ich es bei einer Studentin vor Jahrzehnten nun erlebt hatte, eine Krankenschwester, die kam, wie das Baby auf dem Arm, die hatte einen bunten. Und ich guckte mir das Baby so an mit ihr und sagte, wie geht's Ihnen denn mit dem Baby? Das guckt mich immer so böse an. Ja? Da habe ich mich erschrocken.
Ja, klar.
Das war der Grund, warum ich die Elternsäuglingstherapien mit angeschoben habe.
Und
ich
dachte,
wenn die schon, ja, wenn die das schon so sieht. Ja? Das heißt, wenn da in dem Kind ein Feindseliges gesehen wird, etwas wie das mag mich nicht, dann kommen die Gespenster, wie das die Selma Freiberg gesagt hat, taucht das auf. Das heißt, das Kind zu sehen, anzunehmen, so wie es ist, und das geht natürlich leichter, wenn das Kind gesund ist, als wenn es ein behindertes Kind ist, wo viel Enttäuschung mit einhergehen. Das ist ja klar, das ist nicht. Da hat man größere Schwierigkeiten, jede Eltern, denke ich, ja, mit der Enttäuschung fertig zu werden. Das heißt also, man liebt ein Kind in seinem So-Sein. Das ist, was Dewey, die Pädagogen ja auch schon entwickelt haben. Nicht? Kann man dem Kind den Raum geben, den es braucht? Kann man dem Kind auch einen in seinem So-Sein lassen? Muss es nur so sein, wie ich es habe? Gucke ich meinetwegen wie narzisstische Eltern, die gucken immer auf ihr Kind, muss ein schönes Kind, muss rausgeputzt sein, nicht? Das macht das
Leistung Besten, bringen.
Leistung bringen, ja. Alles dieses. Oder so, klar freut man sich, wenn es was kann, ja? Aber wenn es mal nicht kann, muss man verstehen, warum kann es nicht, was ist da los? Sich hineinversetzen können, das Kind, die Fähigkeit zu haben, nicht etwas von dem Kindlichen in sich selbst von früher lebendig werden zu lassen und Spaß auch an dem zu haben, das ist so, das hat. Das merkt man beim Spielen. Wenn die Eltern mit den Kindern spielen, dann haben sie welche, die bauen sofort. Da muss ein Kind Bauklötze übereinander setzen. Und andere, die gucken das dazu und freuen sich an dem, was das Kind macht. Gehen das Spiel hinein, lassen sie von dem Kind lenken und spielen dann mit, aber auf der kindlichen Ebene. Und geben nicht vor, das spielen wir jetzt so. Dann können sie merken, nicht, wie das so unterschiedliche Eltern handhaben. Und das können Eltern, wenn sie selber so den Raum hatten, so spielend in das Leben reingekommen zu sein, die können es. Und anderen ist es übrigens ganz schwierig, das beizubringen.
Wenn man keinen intuitiven Zugang dazu hat, wie man mit Kindern spielt, ist ganz schwierig, da das anzuleiten.
Richtig schwierig. Das ist ein ganz großes Problem, vor dem wir stehen mit Müttern, die unter schweren Lebensbedingungen und Vätern aufgewachsen sind, denen das zu vermitteln. Weil da fehlt ja dieses Ganze. Ja, und da brauchen wir auch noch, da muss noch ganz viel Forschungsarbeit reingehen, auch im Sinne, haben wir da schon genügend Ideen, Materialien, Anregungen, nicht wie man denn helfen kann. Denn es ist ja nicht in ihnen, es muss von außen also an sie herangetragen werden. Wir brauchen Modelle, ja, aber es braucht da auch ein ganz anderes institutionelles aufgefangen sein, als es bis jetzt meinetwegen Mutter-Kind-Einrichtung in der Regel der Fall ist.
Gehen wir dann vielleicht zum Stichwort Liebe noch mal andersrum an die Sache ran. Es gibt das ja beispielsweise aufgrund der sogenannten postpartalen Depression, heißt es, glaube ich, dass Mütter, oder vielleicht kann man sogar sagen Eltern, sich schwer tun, ihre Kinder zu lieben oder ihre Kinder anzunehmen. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, was das so ursächlich, wo das herkommen kann und was man dann eigentlich machen kann oder wie man da rangeht.
Postpartale Depression ist heutzutage, jeder Apothekensohnschau hatte was zu schreiben, Gott sei Dank, ist ja auch wichtig. Ja? Das sind sozusagen Depressionen, die auftauchen, dass die Mutter ihr Kind nicht lieben können. Das ist wie eine Glasmauer zwischen denen. Sie sagen sich, ich muss das Kind doch mögen und sind in einem depressiven Status verhangen. Nun muss man sagen, aber das kommt nicht aus dem Nichts. Es ist nicht einfach das, es ist nicht die Babyblues, die hormonelle Umstellung, sondern es wird etwas sichtbar, was vorher nicht sichtbar war. Das sind also Personen, die vorher schon in der Schwangerschaft oft Depressionen waren. Manche waren ihr ganzes Leben lang depressiv und wissen es nicht. Also wenn ich so manche junge Mütter sehe, die so aus schwersten Lebensbedingungen aufgewachsen sind, die würden nie sagen, ich bin depressiv.
diese Lahmarschigkeit, entschuldige das Wort, ja, diese Lethargie, die sie haben, das nicht ins Leben hineinkommen, keinen Spaß zu haben, nicht auf etwas zuzugehen, das gehört zu denen. Es ist sozusagen, so sind sie eingetaucht. Und die können natürlich dann in so eine, und auch andere, wo es viel leichter ist, können in so eine depressive, in so eine Modus dann nach der Geburt kommen und
bleiben. Das heißt, das wird erst da so richtig deutlich sozusagen.
Es wird deutlich. Die auslösende Situation. Ja. Es ist nicht, dass es aus dem Nichts kommt. Genauso wie eine Wochenbettpsychose, die entsteht nicht bei einer gesunden Frau, plötzlich.
Aus dem Nichts, ja.
Aus dem Nichts. Es gibt auch Väter, die Wochenbettdepressionen haben. Die hat mir lange vernachlässigt.
Ja.
Die hat mir gar nicht gesehen. Die sozusagen dadurch, dann wird das Ganze labilisierten, aufgeweckten, können ihren Frauen nicht so halt helfen. Aber weil es meistens die Frauen dann eben sind, die sich um die Kinder zu kümmern haben, leiden die am ehesten. Und dann haben wir auch die Gefahr, dass wieder die Frauen, wie so die schizophrenogene Mutter früher, die sozusagen die Schizophrenie bei den Kindern hervorruft, nicht? Müsste es natürlich sagen, die schizophrenogene Paarbeziehung oder die depressive Paarbeziehung, da gehören zwei dazu. Das heißt, es ist ein Geflecht. Ja, die Väter tauchen.
Es ist wahrscheinlich jetzt so im ersten Moment gar nicht so leicht zu verstehen, welche Komponenten das alles bedeutet. Aber ich glaube, man kann sich an der Stelle erstmal vorstellen, dass jeder so ein bisschen seinen Teil beiträgt, ja, und dadurch irgendwie Probleme entstehen, die jetzt auch nicht einfach so, wie man so schön sagt, Reizreaktionen sind. Also da ist irgendwie, da passiert was oder da verhält sich jemand auf eine bestimmte Art und Weise und deswegen entsteht ein Problem, sondern da bringt jeder auch seine Lebensgeschichte ein und dann reagiert der andere wieder und das alles wird dann auch an das Kind weitergegeben und da entsteht dann so eine Problematik.
Ja, das ist das Beziehungsgeflecht. Das ist dieses Thema, das dahinter ist. Und es ist auch nicht die Depression alleine. Das ist ja, diese Forschungen wurden immer so isoliert gesehen. Das ist die Wochenbettdepression. Das sind die Ängste, die Zwänge. Das wissen wir doch aus dem Klinischen selbstverständlich, dass eine Komorbidität, das heißt eine Verwobenheit zwischen verschiedenen Gefühlslagen gibt. Ängste gehen auch damit einher, womöglich auch noch Zwänge. Und dann wurde forschungsmäßig immer nur auf eins geguckt und man hat auch nicht forschungsmäßig geguckt. Gibt es dann auch noch strukturelle Ebenen, wie wir in der Analyse sagen, Strukturniveau? Ja? Auf welchem Strukturniveau also, ist die Depression? Das alles wurde nicht forschungsmäßig.
Vielleicht kann sich Strukturniveau als Begriff kurz einführen, was das heißt.
Ja, das bedeutet, dass inwieweit sind die Eltern in der Lage, über sich auch auf dem Konflikthaften etwas zu erleben, dass sie auf einen neurotischen Konflikt schon sind oder haben sie gar nicht eine so starke Struktur in sich entwickelt, dass sie trennen können, sagen können, aha, das ist mein Erleben, jetzt ist hier das meins und das ist das Kind. Das heißt, es gibt ein hohes Strukturniveau, ein mittleres und ein unteres. Und das hohe wäre mehr das neurotische, mittlere geht auch schon im Grenzbereich zum manchmal unteren Strukturniveau. Und wenn sie auf dem untersten Strukturniveau sind, sind gar keine Konflikte erlebbar, weil gar kein Ich über Ich ausgebaut wurde.
Also man muss Strukturniveau, man kann vielleicht den Begriff Struktur noch verstehen als so eine Art von psychischer Entwicklung. Also wir hatten in der Lehre wurde uns das damals beigebracht, dass ein neurotischer Konflikt ist quasi wie in einem Haus, wo die Tür knarzt oder die Fenster schwer aufgehen und eine Strukturstörung wäre quasi, die Fenster fehlen komplett.
Ja? Schön, also schöne Bilder.
Die Eltern hatten, die Betroffenen haben dann gar nicht die Möglichkeit gehabt, bestimmte Fähigkeiten auszubilden und sind dann, wie Sie gesagt haben, eben gar nicht in der Lage, bestimmte Konflikte auszuhalten und gehen dann damit entsprechend um, sodass es vielleicht auch für das Kind ein Stück weit schädigend ist.
Richtig. Und wenn Sie sagen, auf dem neurotischen Niveau eine Schwierigkeit haben, können Sie schon sagen, oh, ich habe nur eine Neurose. Das ist ja nicht so schlimm.
Hat man ein klar umgrenztes Problem sozusagen, ein relativ spezifisches Problem.
Und dann haben Sie auch meinetwegen dann ein leichteres Wochenbettdepression, als wenn Sie auf einem untersten Strukturniveau eine Depression haben, dann gehen die tiefen Ängste mit einher und dann ist es viel komplizierter.
Ja, weil man viel größere Defizite hat in dem, was man selbst nicht entwickeln konnte. Ja.
Und das wurde so forschungsmäßig bis jetzt nicht angeguckt, sodass ich immer ein bisschen dann denke, man kann nicht vom Symptom nur ausgehen. Ist der Zwang. Ja, der Zwang auf welcher Ebene? Die Zwangsstörungen sind übrigens das viel, viel schlimmer als diese die Depressionen, Wochenbettdepressionen sind auch schlimm. Aber wenn Sie als Mutter oder Väter, die halten sich dann fern, als Bezugsperson,
eine Zwangssymptomatik entwickelt, ihr Kind töten zu wollen, alle Messer müssen weg. Ja, das ist wirklich pures Leid und ganz schwer. Oder eine Zwangssymptomatik wie, das Kind darf nichts berühren, aber das Kind muss entwickeln, das muss auf der Erde rumrutschen können und haben Ängste und die ganzen Angst.
Und Sie haben gerade gesagt, das ist das größere Problem, das heißt, das ist auch das häufiger?
Oder das sind, die Zwangssymptomatiken sind häufiger, als es überall auftaucht.
Ja.
Das wird, es ist sozusagen.
Wird nicht so oft erwähnt.
Es wird nicht so oft erwähnt, ja.
Da wird dann von der postpartalen Depression gesprochen, aber es gibt noch andere Phänomene wie beispielsweise Zwang, die auch mindestens genauso problematisch sind.
Die sind viel schlimmer.
Ja.
Weil die Eltern so eingeschränkt sind, weil das Kind so eingeschränkt ist. Nicht? Bei einer Wochenbettdepression könnte man sagen, da ist vielleicht der Vater da, der belebt das Kind noch oder ein Geschwisterkind und macht den mit dem. Während wenn die Mutter eine Zwangssymptomatik hat, die kann ja schlecht, meinetwegen die putzt die ganze Zeit, muss das Kind woanders sein oder was nicht. Und da gibt es viel noch in dem Bereich, was beforscht werden muss und was nicht beforscht worden ist.
Da würde ich jetzt gerne gleich noch mit Ihnen drauf kommen. Sie haben nämlich, wie Sie gerade selber schon angedeutet haben, ja eine eigene Form von Psychotherapie für Eltern und mit ihren Säuglingen bzw. Kleinkindern entwickelt. Vielleicht könnten Sie ein Wort noch sagen, weil wir das gerade auch schon hatten, zu kulturellen Unterschieden. Inwiefern spielt das denn heute möglicherweise auch in unserer globalisierten Welt eine Rolle? Bei aller gebotenen Kürze, damit wir noch ein bisschen Zeit haben.
Ja, der kulturelle Aspekt bei der Bindung, der hat ja die Mary Ainsworth in Uganda, hat sie versucht zu erforschen, nicht? Gibt es das auch, diese Trennungsängste, wie reagieren die da? Und da gibt es natürlich Ergebnisse und da gibt es aber auch große Unterschiede der Art, die wir vielleicht viel zu wenig noch wissen, dass eben dieses, was wir heute so sagen, die Affektspiegelung, das Affektmarkieren, das immer das angeschaut werden und zurückmelden, ne? Dass andere Kulturen zum Beispiel so nicht machen. Die fordern nicht die Affektivität, die Affekte sollen zurückgehalten werden, die dürfen nicht gezeigt werden. Ne? Da gibt es die kulturellen Unterschiede, sind riesig, viel mehr als wir wahrhaben wollten und dürfen nicht hingehen und sagen, okay, unsere westliche Welt, Sicht, stülpen wir denen über. Sodass da ich ganz vorsichtig bin, wie weit sind andere Kulturen, die eben Japan, sagten sie, oder China, wo diese auch mehr die Funktionalität manchmal so wirkt, oder auch Osteuropa ist ja auch mehr das Funktionale, so begegnet es uns. Natürlich unterscheiden sich die Menschen, es gibt solche und solche dort auch. Das ist ja doch Klischeebilder, Sie wissen, wie ich das meine. Aber in Afrika, und da gibt es auch viele Unterkulturen wiederum, die sehr unterschiedlich sozialisieren und eben ein affektives Ausdrücken nicht immer das ist, wie wir es im Westen haben. Also da bin ich ganz vorsichtig und da müssen wir noch viel, viel Forschung machen, zumal wenn diese Kulturen jetzt bei uns alle hier sind und wir natürlich in unsere westliche Kultur die hinein sozialisieren wollen und irgendwie auch müssen, denn wir können ja nicht gleichzeitig andere Kulturen wiederum denen vermitteln. Ja. Da ist eine große Herausforderung und viel, viel was geforscht werden muss unbedingt.
Also um das mal direkt ganz praktisch auch am Thema Psychotherapie in Verbindung miteinander zu bringen, man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass ein Elternpaar aus zwei ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommt und man entsprechend die Lebensgeschichten erstmal ein Stück weit erkennen und aufarbeiten muss, um zu sehen, welche Kräfte da wirken sozusagen, ja? Was da auf das Kind dann auch einwirkt an lebensgeschichtlichem Hintergrund von den Eltern.
Das ist ja immer der Fall, aber das ist sozusagen, wann dann, ich habe ein Projekt im Kindergarten gemacht, wo wir versucht haben, therapeutisch den Eltern dort einen Raum zu geben, die sonst nie in Therapie gekommen wären mit ihren Kindern. Und dann erinnere ich eine afrikanische Mutter, die selbstverständlich, ihre Kinder sollten gehorchen, nicht weiter. Ordnung sollte sein, gehorchen.
Ja.
Also der hat auch die Kinder geschlagen. Die wurde immer wieder dann von Jugendamt, kriegt sie neue Auflagen, irgendwelche Programme zu machen. Die war aber in sich so stolz und sagt, das ist meine Kultur. Ja. Wir haben sie so erzogen, die haben so gehorchen, die werden geschlagen. Und wenn wir sagten, ja, aber sie leben in unserer Kultur jetzt, die nicht bereit waren, ihre eigene Kultur aufzugeben.
War quasi eher irritiert von den Auflagen, die sie gekriegt hat.
Die ist ganz, die weiß gar nicht, die ist eine kluge Frau, aber die ist nicht bereit, die will das gar nicht. Das ist meine Kultur. So bin ich aufgewachsen, so ist unsere Wertigkeit und die Kinder müssen sich dem einfügen.
wo sie dann so auf ein Aufeinanderprallen wirklich haben. Und das wird ganz gehäuft jetzt der Fall sein. Ja, also das ist extrem, weil diese Frau in ihrem Stolz werde ich nie vergessen. Ja. Nicht? Die aber so, die hat ihre, mit ihrer Rassebande, die hatte viele Kinder, nicht? Und die wurden natürlich geschlagen. Hm. Natürlich, in ihrer Wahrnehmung war ich ja auch hier in Deutschland lange Zeit gewesen.
Ja, sicher, also genau. Hatten wir gerade schon. Ja, ja, schlagen war ja, also soweit ich weiß, bis mindestens in die 50er, 60er war das durchaus an der Tagesordnung. Ob nun in der Schule oder im Elternhaus.
Selbstverständlich.
Ja. Ne? Das macht man sich oft nicht so klar, wie kurz das erst her ist.
Wie kurz das ist und wie vielen älteren Personen das selbstverständlich drinsteckt. Ja? Und wie Kinder auch, ich plädiere nicht für Schlagen, aber mitbekommen, habe ich die Eltern so gepiesackt, das sehen mir jetzt einige. Ne? Ist das ein Machtkampf gewesen, kriege ich halt einen aus dem Affekt heraus. Hm. Das ist ganz was anderes, als wenn sie Eltern haben, die gar keine Grenzen haben.
Ja, genau, das heißt Mittel misshandeln, einsetzen.
Ja. Also die Kinder kriegen da auch, haben auch ein Gespür davon. Und vielleicht ist es auch nötig, dass die Kinder müssen Grenzen lernen zu akzeptieren. Dann sind sie eben verbale Grenzen und ganz klare mit Blicken und sonstigen Sanktionen, nicht? Wo man sagt, nein, hier ist die Grenze. Hm. Das geht ja zu weit. Das geht ja gar nicht anders, weil natürlich müssen Kinder sozialisiert werden. Das ist in jeder Kultur so. Und da müssen wir einfach das mit den anderen Kulturen jetzt aushandeln. Und das wird schon etwas erfordern.
Dann versuchen wir da doch mal genau dran anzuknüpfen. Genau, vielleicht können Sie mal kurz als erstes erzählen, die Geschichte dazu, wie das kam. Also Sie haben eine Psychotherapieform entwickelt, die heißt Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie oder wird auch gerne mal mit ESKP abgekürzt. Mhm. Genau, wie war da der Gang? Wie kamen Sie drauf? Mhm. Was ist da so der Grundgedanke gewesen?
Also ich habe das zwar hier in Deutschland sozusagen eine Weiterbildung ausgebaut, aufgestellt, aber es ist nicht, dass ich das generell eigenständig entwickelt habe. Das wäre ist Falsches. Sondern ich habe über das Selbst mich habilitiert, die Selbstentwicklung. Ich wollte wissen, was ist dieses ominöse Selbsterfahrung, Rogers, Selbst. Darüber habe ich dann unterschiedliche Theorien mir angeschaut und geguckt, was verstehen die einzelnen Theorien unter dem Selbst und kam darüber dann in diesen Bereich auch der frühen Kindheit und habe mit Menschen gesprochen, mit Daniel Stern interviewen können, weil der ist ein großer Säuglingsforscher und Michael Basch, der ist gestorben, mehrere Leute habe ich da interviewen können und darüber bin ich sozusagen zunehmend mehr in diesen Bereich gekommen, sie mit zu beschäftigen, wie ist der Lebensanfang und habe in der Gynäkologie gearbeitet und so weiter. Da waren sozusagen viele Themen und dann bin ich als Erwachsenenanalytikerin, Erwachsenentherapeutin mit unterschiedlichen Ausbildungen, weil es leid, immer nur später die Störungen zu behandeln. Es ist doch klar, es fängt früh an. Also müssen wir früh da was machen. Und habe mich da umgetan. Und dann gab es natürlich schon die Selma Freiberg, da gab es schon Literatur, da gab es Stern, da gab es schon Sachen. Hm. Und aus dem habe ich in Deutschland dann hier ein Curriculum entwickelt, mit anderen Kollegen zusammen, die Elternsäuglingspsychotherapie, das auch andere Namen hat. Das gibt es ja auch international, entweder CCP, Child Parent CPP, Psychotherapy, oder PIP, Parent Infant Psychotherapy. Also und dann gibt es neuerdings SCAP, das heißt, dann werden die Säuglinge mehr in den Vordergrund gestellt. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich die Eltern-Säuglings-Psychotherapie man von zwei Seiten angehen kann, als Kindertherapeut, dann hat man mehr den Fokus auf dem Kind, aber die Eltern Säugling ohne Eltern zu behandeln, geht ja nicht. Oder als älter Erwachsenentherapeut, das haben wir die Eltern, weil natürlich die Bedingungen, die die Eltern mitbringen, meistens diejenigen sind, die ein Kind sehr beeinflussen. Ja? Und deswegen haben wir die Elternsäuglingspsychotherapie, sodass es unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt, auch im Analytischen, die sehr ähnlich arbeiten. Also das ist wirklich weltweit. Ich habe da, das bevor die in Anna Freud Center das aufgebaut hatten, da ihre Eltern-Säuglings-Psychotherapie, hatten wir schon gestartet mit dem Curriculum. Da war ich natürlich neugierig und habe auch eine Working Group aufgebaut, um zu schauen, weltweit, international, wie arbeitet ihr, wie bildet ihr dann aus, um zu schauen, machen wir da Blödsinn oder
ist unseres Gut. Ja? Und wir arbeiten alle sehr, sehr ähnlich.
Ja. Ja?
Das heißt, deutlich gesagt, es geht darum, zu verstehen, was ist in der Beziehung, warum hat ein Kind welche Symptome, was ist bei den Eltern, weshalb können sie nicht mit dem Kind in so eine Beziehung treten, wie das für das Kind sinnvoll und gut wäre, was steht ihnen an Gespenstern, wie sie selber Freiberg sagte, dann im Hintergrund, was ist sozusagen, und die hatte auch diese Therapy in the Kitchen aufgebaut, die ist rausgegangen und hat dann in der Küche mit Müttern gearbeitet, weil natürlich so eine Mutter, die dann ein schreiendes Baby hat und womöglich Zwillinge hat, die soll man aufsuchen, in eine Praxis kommen. Das schafft die ja kaum. Das ist ja, aber das die Realität ja. Heute hier noch. Wir müssen es.
Ja.
Aufsuchende Therapie wird nicht bezahlt.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das im Prinzip, also was das ganz zentral unterscheidet von einer klassischen Einzelpsychotherapie, ist, dass die Beziehung sozusagen das ist, was im Fokus steht und was behandelt wird. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen. Ich habe zum Beispiel jetzt schon öfter mal gehört von der sogenannten Feinfühligkeit, dass das etwas ist, was es zu entwickeln gilt in der Psychotherapie, also vielleicht auch in dieser Form von Psychotherapie. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, wie sowas abläuft oder wie das, mit welchen Problemen Sie es zu tun haben und wie Sie da so herangehen.
Die Feinfühligkeit ist ja eines dieser Kriterien, auch die aus dieser Bindungstheorie entstanden ist. Wie weit sind die Eltern? Können sie das auch, die Zeichen, die Signale des Babys verstehen? Wie weit können sie es deuten? Und können sie relativ schnell auch auf das Kind reagieren? Weil ein Kind am Anfang sozusagen ziemlich schnell eine Reaktion haben muss. Das heißt, wenn es sozusagen irgendwann etwas war, und das ist ja so früh, wie das Gedächtnis sich aufbaut, muss ein promptes Miteinander sein. Deswegen haben die ihre Babys ja auch in anderen Kulturen so dicht an sich heran und nicht irgendwo abgelegt. Da liegen die da und schreien und schreien mal, du hast noch nicht Hunger zu haben, der 4-Stunden-Rhythmus, der so gewesen ist. Ja? Das heißt also, so dieses Feinfühlige heißt, ich kann mich in das Baby hineinversetzen, ich kann mitempfinden, was in dem vorgeht, ich kriege die Signale, ich kann sie richtig deuten. Das ist die Feinfühligkeit. Und das ist, da unterscheiden sich Eltern, manche können, sind feinfühlig, können aber zum Beispiel dann, das sind die Gesünderen, schwer Grenzen ziehen. Mhm. Sie meinen, sie müssen ihr Baby dann alle paar Minuten an die Brust legen. Wenn es so wegmacht, dann muss es sofort wieder
gar nicht mehr weglegen,
sozusagen. Ja, gar nicht mehr weglegen. Ja. Das ist eine extrem andere Situation. Da gilt es mehr, die Grenzen zu ziehen, auch mal eine gesunde Aggression haben, im Sinne dessen, nee, du, wenn du jetzt einen Moment schreist, ich muss jetzt mal aufs Klo.
Ja.
Ich gehe jetzt, bist du auch nicht dann daran sterben. Ja? Also was ganz Normales, Gesundes, das können die gar nicht, die sitzen auf dem Klo mit ihrem Baby dann. Ja?
Ja.
Verstehen? Also, Gott, das ist auch nicht schlimm, wenn sie es machen. Aber wenn es permanent ist, ist es ein Ausdruck dessen, ich kann gar nicht ein getrenntes erleben.
So ist Feinfühligkeit quasi ein Begriff, der in beide, ich sage mal, extreme Richtungen sozusagen problematisch werden kann. Ja? Also wo so einfach so ein Bereich ist, der damit bezeichnet wird, wo eine Problemlage sein kann.
Feinfühlig bedeutet wirklich, kriege ich die Stimmung, kriege ich das mit, bin ich dafür bereit. Ja?
Ja.
Aber man muss eben auch deswegen trotzdem noch Grenzen ziehen dürfen. Das wollte ich damit sagen, weil nur Feinfühligkeit alleine ist es, das Kind wird ja auch größer. Dann kann man ihm etwas zumuten. Und dann natürlich würde mein kleines, ganz Neugeborenes die ersten 4 Wochen anders mit dem umgehen als nachher mit einem Einjährigen.
Ja. Sie haben auch jetzt ein sehr großes Psychotherapie-Projekt dazu. Wenn ich würde das mal so in die Reihe stellen dessen, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, dass da mit den Jahren und Jahrzehnten vieles in Entwicklung ist und dass das jetzt quasi auch jetzt sozusagen die Zeit reif ist für dieses Projekt, in dem Sie sehr großflächig, die Abkürzung für das Projekt heißt Skippy, ja, das ist der Projektname, dass Sie da in sehr großem Umfang versuchen, diese Psychotherapieform wissenschaftlich sozusagen auf die Beine zu stellen, also zu überprüfen, wie das funktioniert im Vergleich zu anderen Therapien. Vielleicht können Sie noch ein bisschen beschreiben, wie das so abläuft, was da so die Idee ist, damit man da vielleicht noch das verstehen kann, was das speziell ist.
Ja, es geht um eine Evaluation. Und zwar aber jetzt die Evaluation, nicht unbedingt die Eltern-Säuglings-Psychotherapie in Kassenpraxis, wie das stattfindet, sondern aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass Eltern mit ihren Problemen, wenn sie zum Beispiel solche massive Ängste haben, dann in eine Erwachsenenpsychiatrie mit hoffentlich einer Abteilung für Mutter und Kind kommen können, wo sie Mutter mit dem Kind, Väter gegebenenfalls auch, aber eigentlich tauchen die da nicht auf, oder gemeinsam, ja wunderbar, das geht erst recht nicht, aufgefangen werden und dort eben diese Beziehungskompetenz sozusagen ihnen vermittelt wird. Also Eltern-Säuglings-Psychotherapie in der Erwachsenenpsychiatrie. Das ist in Deutschland so, dass sie eben dafür, das Kind ist Beigabe, das wird nicht bezahlt. Das heißt, die Kliniken müssen dann rote Zahlen, wenn sie sehr viele Betten zur Verfügung stellen würden, würden sie rote Zahlen schreiben, nicht positiv, weil das Kind ist, das ist keiner dafür da. Das ist sozusagen, wird Raum gegeben, aber man muss ja Personal haben, um das anzuleiten. Und im Gegensatz hat das Kind eine Symptomatik, eine Regulationsstörung, schreit es viel, kann sich essen, hat Fütter-Gedeih-Störungen oder trotzt es so viel, dann wird es in der Kinderpsychiatrie sehr wohl aufgenommen und die Mutter kann mit aufgenommen werden, der Vater, glaube ich, auch fast nie, aber die werden doppelt bezahlt. Das heißt, die Eltern-Säuglings-Psychotherapie kann in Kinderpsychiatrien vermutlich viel mehr Raum kriegen, weil die Bedingungen anders sind. Wir sprachen vorher von den institutionellen Bedingungen. Das heißt, es gibt zwei Sachen. Hat die Mutter das Symptom und kann sagen, ich brauche Hilfe, müsste sie eigentlich auf Deutsch gesagt vom Kind trennen. Ja? Irgendjemand übernimmt das Kind und kann die Bindung nicht aufbauen. Ist eine Klinik bereit und sagt, ich nehme sie auf, hat die Klinik, ist es viel schwerer und macht es auch nicht viel, wird gar nicht so oft angeboten. Und dann gibt es noch den dritten Bereich, die aufsuchende Arbeit, die ich vorher ansprach, was die Selma Freiberg gemacht hat, Therapy in the Kitchen, die kommt nach Hause. Die Eltern sollten das Psychotherapeuten.
Also sie geht als Therapeutin zu den Patienten hin.
Das ist eine aufsuchende Therapie. Und das ist also für die psychologischen Psychotherapeuten, dürfen sie nicht. Wir sind als psychologische Psychotherapeuten, vor allem die Analytiker, wir sind kein herumziehendes Gewerbe, heißt das. Es gibt ein altes Gesetz. Es muss an einem Ort, da, wo die Kassenpraxis ist, da muss behandelt werden. Und das sind so Stachel gewesen, die mich sehr gesagt haben, das geht doch nicht. Man muss auch schauen, was wird gebraucht, sodass wir das in diesem Projekt dementsprechend das versuchen zu beforschen. Wie sind die unterschiedlichen Bedingungen, aber nicht, wie sind die Bedingungen in der normalen, üblichen Kassenarztpraxis. Nicht? Also das ist sozusagen die Eltern-Säuglings-Psychotherapie in der Kassenarztpraxis untersuchen wir nicht. Ja, leider nicht. Aber dann würden wir noch mehr Geld in Anspruch nehmen müssen. Und das Volumen dieses Forschungsprojekts ist schon sehr riesig. Und von daher haben wir gesagt, das müssen wir erstmal auf diese Wunden, auf dieses Neue,
genau,
was ja keiner angepackt hat.
Sie machen damit ja im Prinzip ein Stück weit Pionierarbeit in dem Bereich.
Ja, wir wollen damit etwas auch aufrütteln und sagen, das geht doch nicht, so kann man das doch nicht machen. Es müssen Bedingungen dann für die Kinder und die Eltern gegeben werden, dass sie auch eben dann, wenn solche Erschwernisse sind, die optimalen Möglichkeiten haben. Nicht? Man kann nicht sagen, gibt's nicht. Ja, finde ich jedenfalls. Das war sozusagen der Stachel, warum ich dann gesagt habe, das müssen wir beforschen und dass wir auch glücklicherweise nun die Chance haben, dass das wir es umsetzen können.
Wir sind am Ende unserer Zeit. Vielleicht hätten Sie noch ein Schlusswort in Richtung, wie Sie sich, also Sie haben das gerade schon angedeutet, wie Sie sich eine gute Entwicklung in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten in diesem Bereich vorstellen können. Oder vielleicht formulieren wir es noch ein bisschen kompakter. Was brauchen wir im Bereich Eltern-, Säuglings-, Kleinkind-Psychotherapie beziehungsweise was brauchen wir zur Unterstützung von Eltern mit kleinen Kindern?
Wir brauchen natürlich Plätze für diese Eltern. Wir brauchen auch ein geschultes Personal. Das ist nicht so einfach, Eltern-Säuglings-Psychotherapien durchzuführen. Manche mal denken, das geht man nur schnell. Ich kann das auch ohne spezielle Ausbildung. Es müsste so ein Fokus gesetzt werden, dass man wirklich darauf auch spezialisiert ist. Wir müssen auch daran denken, dass vielleicht Paraprofessionelle, die in diesem Bereich jetzt durch das Nationale Zentrum für Hilfen auch herangezogen wurden, dass man überlegt, reicht es wirklich, kann das jeder? Oder meine Erfahrung ist, und ich habe wirklich viele Therapieausbildungen und fühle mich nicht gerade als Neuling.
Und komme das kann immer man wieder, wirklich nicht behaupten.
Ja, und komme immer sehr wieder an Grenzen und bin erstaunt, wie manche dann glauben, das kann man so schnell aus dem Ärmel schütteln. Also es geht ohne eine gute Professionalität, auf die muss man weiter achten. Und es scheint mir sozusagen so durch die Familienhebammen, ja, die dann zum Nationalen Zentrum für Frühe Hilfen da auch immer mehr geschult wurden, aber das sind keine Psychotherapeuten. Und manchmal überfordern sich in meiner Wahrnehmung die Personen dann auch und sehen nicht. Und mich wundert es auch, dass das Nationale Zentrum für Frühe Hilfen nicht die Eltern-Säuglings-Psychotherapie zum Beispiel unter ihre Fittiche genommen hat. Die gibt es, die tauchen dort nicht auf. Es taucht dann nur das auf, was durch die dann weitergebildet wurde. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ja ein Bereich, wo alles, was in diese frühe Zeit hineingehört, auch einen Platz haben sollte, denn das sind ja alles Steuergelder.
Also das heißt, es gibt da durchaus noch Potenzial zur Entwicklung, aber das klingt für mich auch, als würden Sie da schon ganz gute Arbeit leisten.
Das hoffe ich sehr. Ich hoffe, arbeite ich auch noch, obwohl ich so alt bin, weil es mir um das Thema wirklich geht, dass Kinder gut aufwachsen können.
Ja. Frau Ludwig Körner, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.